Ja, was sagt ihr zu dem Wetter heute? Irgendwie haben wir nicht so die beste Wahl getroffen. Ne? Wir sollten jetzt auch im Urlaub sein. Zum Beispiel in Thessaloniki. Ich habe gerade mal geguckt. Also im Moment 31 Grad, strahlender Sonnenschein. Heute Nachmittag bis zu 34 Grad. Heute Nacht kühlt es ein bisschen ab, so knapp unter 30 Grad. Wäre doch was. Naja, immerhin gehen wir ja gedanklich jetzt dorthin. Nach Nordgriechenland. Und damit so ein bisschen Urlaubsfeeling aufkommt, habe ich wenigstens eine Karte mitgebracht. Also Thessaloniki liegt genau hier in der Ecke. Und der erste Thessalonicher Brief richtet sich eben an die Gemeinde, die dort entstanden ist. Es war so ungefähr vielleicht 47, 48, 49 nach Christi Geburt, als Paulus unterwegs war und zum ersten Mal auch das Evangelium hier über diesen Weg hierüber nach Europa kam. Hier irgendwo liegt Philippi. Da ging er als erstes hin, der Paulus, und ihr kennt aus der Apostelgeschichte die Story, wo er dort im Gefängnis ist und dann durch ein Erdbeben die Gefängnistür aufgeht. Und ich glaube, er war auch gefesselt irgendwie. Die Fesseln gehen auf, der Gefängniswächter kommt zum Glauben und er kann fliehen. Und was macht er? Er flieht weiter nach Thessaloniki hierhin. Und was macht er dort? Er ist unterwegs, weil er so ein Sendungsbewusstsein hat, weil er eine Mission hat, die er erfüllen will. Er will den Glauben weitergeben an Juden zuallererst, aber auch an die Heiden, die dort in Thessaloniki leben. Er kommt dort an und das Erste, was er macht, ist, dass er dort in die Synagoge geht. In Thessaloniki gab es eine große jüdische Gemeinde, Klammer auf, bis zum Zweiten Weltkrieg die größte außerhalb von Israel, wurde dann durch die Nazis komplett ausgemerzt. Und dort ist er im jüdischen Gottesdienst beim Sabbat. Und ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie das dort abläuft. Da gibt es einen Bibeltext, wie bei uns, für jeden Sabbat. Und dann kann aber jeder vorne ans Mikrofon gehen und Textauslegung machen. Und das ist dann auch dialogisch angelegt, da kommt der eine, redet 5 Minuten und dann kommt der nächste, sagt 10 Minuten was dagegen oder so. Auf jeden Fall meldet sich der Paulus zu Wort, geht nach vorne und deutet diese Bibelstellen, die natürlich aus dem Alten Testament stammen, im Blick auf Jesu Tod und Auferstehung. Also hält so eine kleine Sprungbrettpredigt. Wisst ihr, was eine Sprungbrettpredigt ist? Da ist ein Bibeltext, der ist hier, aber gedanklich bin ich hier und jetzt muss ich nur quasi eine kleine Brücke finden, damit ich hierher komme und dann kann ich um mein Thema reden. Wahrscheinlich hat der Paulus das irgendwie so gemacht. 3 Wochen lang hat er das so gemacht und 3 Wochen lang haben die das mitgemacht und es hat einiges bewirkt. In Apostelgeschichte 17 kann man das alles nachlesen. Eine ganze Reihe von seinen Zuhörern sind Christen geworden in diesen 3 Wochen, haben ihren Glauben verändert und haben an die Auferstehung Jesu geglaubt und an den Tod Jesu und haben sich taufen lassen. Und wahrscheinlich hat der Paulus in diesen 3 Wochen unter der Woche auch von seinem Jesus und seinem Glauben an ihn geredet, denn es sind auch viele Griechen zum Glauben gekommen. Vor allem Frauen aus der High Society wird berichtet. Aber das, was ihm in Philippi passiert ist, dass man ihn gejagt hat und ins Gefängnis geworfen hat, wegen der Nachricht, die er da verkündet, genau das hat dann auch in Thessaloniki stattgefunden. Man hat rausbekommen, wo er Unterschlupf gefunden hat, wer sein Gastgeber ist, ein Herr Jason. Und der hat ihn versteckt und man hat den Jason gefangen gesetzt. Der musste dann eine Kaution zahlen, damit er wieder freikam. Und das war dann so der Punkt, wo sie gesagt haben, Paulus, es wird Zeit, dass du gehst. Und da ist er dann eher so fluchtartig weitergereist. Jetzt muss man gucken hier. Und ist hier runtergereist, hat vielleicht im Olymp noch kurz einen Stopp gemacht. So weiß ich nicht, wird nicht berichtet. Auf jeden Fall ging er runter nach Athen und hat sich dort aufgehalten und dort, so gehen wir davon aus, ist dieser erste Thessalonicher Brief entstanden um das Jahr 50 nach Christus. 50 nach Christus, das heißt, nur 20 Jahre zwischen Tod und Auferstehung Jesu und diesem Brief. Und es heißt, dass es das Neue Testament zu dieser Zeit noch gar nicht gab. Denken wir immer ganz anders, weil das Neue Testament beginnt ja vorne mit den Evangelien, die liegen auch zeitlich weiter vorne. Und erst da hinten kommen irgendwie diese Briefe. Keiner von uns könnte ja wahrscheinlich auf Anhieb sagen, wo der Thessalonicher Brief zu finden ist, außer Martin Cortier, der kann es von Berufswegen. Und man muss sich das auch mal klar machen, der Paulus hat niemals Bibel gelesen, weil es die noch nicht gab. Der Paulus hat nie so diese Sätze gelesen, es begab sich aber zu der Zeit und so. Das kam erst 80 nach Christus wahrscheinlich, 70 oder so zwischen 70 und 80 nach Christus. Und er hat auch nicht gedacht, jetzt schreibe ich mal die Bibel und Thessalonicher Brief passt bestimmt richtig gut rein in die Bibel, sondern er hat ganz konkrete Menschen in einer ganz konkreten Situation vor Augen gehabt und denen hat er diesen Brief geschrieben. Also, ich lese euch jetzt das wahrscheinlich älteste Dokument des Neuen Testamentes und erwarte von euch natürlich die angemessene Ehrfurcht. Paulus, Silvanus und Timotheus schreiben diesen Brief an die Gemeinde in Thessalonich, die sich zu Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus bekennt. Gott möge euch seine Gnade und seinen Frieden schenken. Wir danken Gott von ganzem Herzen für euch alle, jedes Mal, wenn wir für euch beten. Vor Gott, unserem Vater, werden wir daran erinnert, mit welcher Selbstverständlichkeit ihr euren Glauben in die Tat umsetzt, mit welcher Liebe ihr für andere sorgt und mit welcher Hoffnung und Geduld ihr auf das Kommen unseres Herrn Jesus Christus wartet. Wir wissen, liebe Brüder und Schwestern, dass Gott euch liebt und auserwählt hat. Denn wir haben euch die rettende Botschaft verkündet, nicht allein mit Worten, sondern Gottes Macht wirkte durch uns. Sein Heiliger Geist stand uns bei und so hatten wir große Überzeugungskraft. Ihr wisst selbst, wie wir uns verhielten, während wir bei euch waren. Alles, was wir getan haben, geschah für euch. Nun seid ihr unserem Beispiel und dem unseres Herrn gefolgt. Und obwohl ihr deswegen viel leiden musstet, habt ihr Gottes Botschaft mit einer solchen Freude aufgenommen, wie sie nur der Heilige Geist schenken kann. So seid ihr für die Christen in ganz Mazedonien und in der Provinz Achaia zum Vorbild geworden. Aber nicht nur dort hat sich die Botschaft des Herrn durch euch verbreitet, auch an vielen anderen Orten spricht man von eurem Glauben, so dass wir darüber nichts mehr berichten müssen. Im Gegenteil, überall erzählt man, wie freundlich ihr uns aufgenommen habt, dass ihr nicht länger die toten Götzenstatuen anbetet, sondern zu dem lebendigen, wahren Gott umgekehrt seid und ihm allein dient. Jeder weiß auch, wie sehr ihr auf Gottes Sohn wartet, auf Jesus, den er von den Toten auferweckt hat und der für alle sichtbar kommen wird. Er allein rettet uns vor Gottes Zorn im kommenden Gericht. Soweit mal die ersten 10 Verse dieses Briefes, das ganze erste Kapitel, um das es heute gehen soll. Eine Vorbemerkung dazu und 3 Beobachtungen. Meine Vorbemerkung, herzliche Verbundenheit und Fürbitte. Das Erste, was mir aufgefallen ist, weil als ich das gelesen habe, war, dass da irgendwie was mitschwingt von Vertrautheit, von Sympathie, von Verbundenheit, die der Paulus empfindet für diese Gemeinde in Thessaloniki. Das wird in der Lutherbibel so ein bisschen deutlicher, da habe ich es zuerst gelesen. Wir danken Gott allezeit für euch alle und gedenken euer in unserem Gebet und denken ohne Unterlass vor Gott, unserem Vater, an euer Werk im Glauben. Also das ist doch schon irgendwie sehr intensiv, was der Paulus da schreibt. Er denkt an alle, er denkt immer dran, er betet ständig für diese Gemeinde. Da schreibt also kein kühler Missionsstratege oder so, Da geht es auch nicht um eine theologische Abhandlung. Paulus ist kein Technokrat, der versucht, da irgendwie möglichst viele Zahlen zu sammeln für den Glauben oder an Christen oder so, sondern Paulus ist jemand, der sich ganz persönlich und menschlich und geistlich mit diesen Menschen, die er in diesen 3 Wochen kennengelernt hat, verbunden fühlt. Und deswegen betet er für sie. Und das hat mich irgendwie beschäftigt. Diese Temperatur der Emotion, die da in dem Brief mitschwingt, wie der Paulus denkt über diese Gemeinde. Und ich habe mich gefragt, wie ist es eigentlich mit mir und 3 Sam 3, wie ist es mit uns und unserem Verhältnis zu unserer Gemeinde? Kommen wir hier hin und dann sind wir wieder eine Woche allein und dann kommen wir vielleicht wieder hier hin, oder bleiben wir auch irgendwie innerlich verbunden? Gibt es da Menschen, die mir einfallen, die mir am Herzen liegen und die in meinem Gebet auftauchen? Oder geht es in meinem Gebet doch nur immer um mich, um meine Sorgen, Termine, Schwierigkeiten, Fragen? So ein kleiner Piekser vielleicht für uns alle, uns da auch von Paulus einüben zu lassen, an die anderen zu denken und für sie mitzubeten. Dann meine erste Beobachtung unter der Überschrift Gottes Werk und Menschenbeitrag. Der Paulus erinnert sich zurück an diese 3 Wochen in Thessaloniki, an seine Predigten, an seine Gespräche, an all das, was da passiert ist. Wir haben euch die rettende Botschaft verkündet, nicht allein mit Worten, sondern Gottes Macht wirkte durch uns. Sein Heiliger Geist stand uns bei. Und so hatten wir große Überzeugungskraft. Was ist da eigentlich passiert? Eigentlich was ganz Simples. Paulus hat einfach geredet, hat sich zu Wort gemeldet in der Synagoge und hat auch sonst wohl Gespräche über den Glauben geführt, hat die rettende Botschaft, wie er es nennt, verkündet. Die unglaubliche und für seine Zuhörer wahrscheinlich ziemlich unglaubwürdige und ärgerlich blasphemische Geschichte von Jesu Tod und Auferstehung hat er erzählt. Wahrscheinlich hat er auch von seinen eigenen Glaubenserfahrungen erzählt. Zum Beispiel von dieser Erscheinung, die er hatte vor Damaskus, als er die Stimme Jesu gehört hat, was für ihn das ganze Leben verändert hat. Aber das war dann auch schon alles, was da passiert ist. Jedenfalls alles, was man sehen und was man hören kann. Aber es war genug und Gott war in diesem menschlichen Bezeugen des Evangeliums und in dem theologischen Argumentieren, das er da getan hat, einfach mit dabei. Und deshalb hat es alles so eine große Überzeugungskraft, so eine ansteckende Wirkung bekommen. Wahrscheinlich wird heute jeder, der irgendwie sich so strategisch mit Gemeindegründung beschäftigt, sagen, 3 Wochen, um da was anzufangen, kann ich vergessen. Viel zu kurz, um irgendwas aufzubauen. Erst recht, wenn einem gleich von der ersten Minute an der Gegenwind hart ins Gesicht bläst. Das geht nicht. Aber in Thessaloniki, dort ist gegangen, weil Gott da gewirkt hat und was getan hat. Paulus war ein Missionar. Er hat ein Sendungsbewusstsein gehabt. Er wusste sich dazu berufen, das Evangelium so im ganzen Mittelmeerraum bekannt zu machen. Das war sein Herzensanliegen. Und deswegen ist er losgezogen, deswegen war er unterwegs. Aber er hat nie Macht gehabt. Er konnte nie Druck ausüben. Er konnte nie sagen, Leute, jetzt glauben wir so und so. Er war nicht mal, schreibt an anderer Stelle, ein guter Redner. Also wenigstens irgendwie ein begeisternder Rhetoriker oder so. Das Einzige, was er hatte, war allein oder mit seinen 2 Freunden hinzugehen in diese Synagoge, sich zu Wort zu melden, sage ich will auch mal ein paar Sätze sagen und dort seinen Glauben öffentlich zu vertreten. Machtlos, nicht übergriffig, nichts überstülpend, aber irgendwie auch schamlos, unverschämt. Und darin hat Gott gewirkt und deshalb ist diese Gemeinde entstanden. Ich finde es für uns heute auch irgendwie wichtig. Wir erleben gerade einen Wandel, wo sich unsere Kirchen verändern von einer Volkskirche, die das Sagen hatte über Jahrhunderte in der Gesellschaft, die übergriffig sein konnte, die bestimmen konnte, was man am Sonntag darf und was man nicht darf und was am Karfreitag erlaubt ist, die Vorschriften machen konnten für das Zusammenleben der Menschen und es auch getan hat. Wir erleben, dass das nicht mehr funktioniert. Wir haben keinen institutionellen Einfluss mehr in der Gesellschaft. Wir wandeln uns, und ein Theologe hat letztens mal formuliert, wir wandeln uns in eine öffentliche Missions- und Minderheitenkirche. Und was bleibt uns dort? Wir haben keine institutionelle Macht und Vorteile mehr. Wir können nicht mehr bestimmen, was die Leute tun und was sie sagen und glauben. Wir können nur einfach machtlos, aber auch schamlos unseren Glaube bezeugen. Und ich glaube, das ist unser Auftrag heute, dass wir öffentlich glauben und mündig unseren Glauben bekennen. Mündig hat ja auch was mit Mund zu tun. Dass wir uns nicht zurückziehen ins Private. Wenn die anderen nicht mehr glauben, wenn mein Glaube so exotisch erscheint, dann halte ich lieber die Klappe und gehe in Gottesdienst und erzähle es niemand und mir tut es trotzdem gut. Das ist nicht die richtige Lösung, sondern wir müssen, wie der Paulus, vielleicht keine Missionsreisen machen, aber den Glauben sichtbar halten in unserem Leben. Und dann passiert, glaube ich, auch diese Wirkung, dass andere Leute angesteckt werden. Das ist unser Beitrag zum Bau von Gottes Reich. Mehr müssen wir nicht machen. Wir müssen nicht die Welt retten. Wir müssen nicht hinbekommen, was nur Gott kann. Wir müssen niemand überzeugen. Was aus unserem Bezeugen und Leben des Glaubens wächst, ist allein Gottes Werk. Und ich wünsche uns allen das Erleben, dass es auch heute noch passiert und heute noch funktioniert, dass Menschen berührt werden, dass Menschen auf den Glauben hingewiesen werden und vielleicht sogar zum Glauben kommen, wenn wir von unserem Glauben erzählen. Meine zweite Beobachtung: Gott verändert Menschen positiv. Der Paulus staunt in seinem Brief darüber, wie die ersten Christen in Thessaloniki ihr Leben verändert haben. Die Griechen haben, also die heidnischen Griechen, die keine Juden waren, haben konsequent aufgehört, die griechischen Gottheiten anzubeten. Paulus staunt auch darüber, mit welcher Emotionalität diese Gemeinde unterwegs ist, wie irgendwie glücklich sie sind, obwohl sie verfolgt werden und diffamiert werden und ausgegrenzt werden. Und er zählt auf, was der Glaube bei seinen Zuhörern in Thessaloniki verändert hat. Vor Gott, unserem Vater, werden wir daran erinnert, mit welcher Selbstverständlichkeit ihr a. euren Glauben in die Tat umsetzt, b. mit welcher Liebe ihr für andere sorgt und c. mit welcher Hoffnung und Geduld ihr auf das Kommen unseres Herrn Jesus Christus wartet. Das ist die Quelle, warum heute diese drei Symbole Glaube, Liebe, Hoffnung immer wieder zusammen genannt werden. Sie kommen im 1. Korinther 13 nochmal vor, aber da wird es zum ersten Mal so formuliert. Glaube, Liebe, Hoffnung als Auswirkung dessen, dass Leute zum Glauben kommen. Sie leben im Glauben, im Vertrauen auf Gott. Und dieses Gottvertrauen führt sie automatisch in ein bestimmtes Verhalten und Handeln. Und in ihrem Handeln spielt Liebe im Sinn von Mitmenschlichkeit, im Sinn von Fürsorglichkeit und Hilfe für andere eine große Rolle. Und sie leben mit der Erwartung, dass Jesus Christus, Klammer auf, sehr bald wiederkommt. Es gab ja in den ersten Jahrzehnten der Christenheit die Erwartung, dass es nur noch Wochen, Monate sind, bis Jesus wieder da ist und diese Welt ganz in Ordnung bringt. Ich wünsche mir und uns, dass unser Christsein, unsere Gottesbeziehung, dass es auch diese drei Dimensionen hat und dass es uns so verändert. Dass unser Glaube, unser Wissen um die liebende Gegenwart Gottes unser Verhalten prägt, unser Reden, unsere Urteilsfähigkeit, unsere Werte, unsere Ethik. Dass wir auch merken, dass wir uns vielleicht von modernen Göttern abwenden müssen, weil es nicht kompatibel ist mit unserem Glaube. Ich wünsche uns, dass zu unserem Lifestyle die Mitmenschen gehören, dass wir sie im Herzen und im Kopf haben und dass wir bereit sind, uns für die einzusetzen. Und ich wünsche uns, dass wir auch nach 2000 Jahren die Hoffnung nicht aufgeben, dass am Ende der Geschichte nicht ein großes Inferno und Chaos steht, Weltuntergang, sondern dass dieser Jesus kommen wird und am Ende alles so in Ordnung bringen wird in dieser Welt, wie wir es niemals hinbekommen würden. In den letzten Wochen haben wir in den Nachrichten immer wieder von Leuten gehört, die gläubig geworden sind und sich sehr schnell radikalisiert haben. Es waren immer wieder so Formulierungen über Salafismus und Islamismus. Da war es eine Lebensveränderung zur Menschenverachtung. Hier, Paulus schildert eine Lebensveränderung, eine Radikalisierung zur Menschenliebe, weil es eine Identifikation ist mit dem Gott, der alle Menschen liebt. Eine positive Veränderung und Radikalisierung brauchen wir vielleicht. Die dritte Beobachtung: Glaube hat Ausstrahlung und Auswirkung. So seid ihr für die Christen in ganz Mazedonien und in der Provinz Achaia, Mazedonien war im Norden, Achaia war im Süden, zum Vorbild geworden. Aber nicht nur dort hat sich die Botschaft des Herrn durch euch verbreitet, auch an vielen anderen Orten spricht man von eurem Glauben, sodass wir darüber nichts mehr berichten müssen. Spannend. Wenn Christen miteinander ihren Glaube leben und verändert werden, dann hat es irgendwie Ausstrahlung und Auswirkung auf das Umfeld. Gelebter Glaube, öffentlich gelebter Glaube, kann ansteckend wirken wie ein Virus. Ich weiß nicht, ob wir uns das noch vorstellen können heute. Dass irgendjemand, der jetzt sich vielleicht nicht als Kirchgänger bezeichnen würde, dass wir mit dem ins Gespräch kommen und erzählen, dass wir beten, dass wir in der Bibel lesen, dass wir eine bestimmte Ethik haben und dass wir der Überzeugung sind, dass wir nie allein sind, weil immer Gott und Jesus bei uns ist. Und dass es plötzlich überspringt und dass der gläubig wird, der Nachbar, der Kollege, der Studienkommilitone oder wer auch immer. Aber ich glaube, es kann heute noch passieren. Für mich bleibt von diesem ersten Kapitel Thessalonicher Brief zwei Dinge übrig, die ich mitnehmen möchte. Ein Appell: Lebe dein Christsein radikal mit den drei Dimensionen Gottvertrauen, Nächstenliebe, Zukunftshoffnung. Mach es nicht nur still und heimlich, sondern auch öffentlich. Steh zu deinem Glauben. Und dann der Zuspruch: Rechne damit, dass Gott durch dich, durch dein Reden und Handeln andere Menschen erreichen kann und der Funke des Glaubens überspringen kann. Ich habe vor zwei Wochen eine Karte gekriegt von dem Mann, der diese Skulptur gemacht hat. Er hat mir eine Karte geschickt, die steht jetzt auf meinem Schreibtisch und die passt super zu unserem Thema heute. Deswegen dürft ihr die jetzt auch noch sehen. Ich habe sie vorher noch abfotografiert. Eine neue Figur, die dieser Mann gemacht hat. Ist euch klar, wer da gemeint ist mit dem Mann? Als Jesus lange gepredigt hat, irgendwo am See, da kam irgendjemand zu ihm und hat gesagt, die Leute haben Hunger, jetzt muss er wegschicken. Und er hat gesagt, jetzt gucken wir mal, was wir da haben. Und dann kam einer, mehr verdattert wie glücklich, an und hat gesagt, 5 Brote, 2 Fische. Und guckt hoch zu Jesus, das ist für mich so diese Szene, 5 Brote, 2 Fische, Jesus. Und Jesus sagt, es reicht und spricht ein Dankgebet drüber und segnet es und es wird verteilt und es reicht. Eine von ganz vielen Geschichten, die zeigt, dass das Kleine, was wir haben an Glaube oder was wir sonst an Ressourcen haben oder so, reicht, damit Gott was Großes draus machen kann. Ich wünsche uns alle, dass wir damit auch Erfahrungen machen. Soweit mal. Es gibt auch ein Lied, nicht von allen geliebt. Ich habe schon gehört, dass ich da für Anstoß gesorgt habe im Musikteam, als ich das rausgesucht habe. Es ist auch schon richtig, richtig altes Lied. Es ist von Manfred Siebald, Ins Wasser fällt ein Stein, ganz heimlich, still und leise. Ich habe es nicht rausgesucht, weil ich es so schön finde, sondern weil ich es textlich sehr passend finde. Wir singen es jetzt.